D-Radio Wissen. 100.
Eigentlich sind wir heute gar nicht da in der 100. Wir sind unterwegs. Es gibt nämlich Asphaltgeschichten. Wir fahren per Anhalter, gleich zweimal. In einer Geschichte geht das gut und in der anderen endet es tragisch. Wir begleiten eine Tante auf ihrer letzten Reise in der Urne und wir springen in den Bulli, fahren eine Rallye rund um die Ostsee. Lena Lotte Stark ist mit uns unterwegs, heute Abend Redakteurin der Sendung. Lena, bei uns geht es um Geschichten, die im Auto spielen, Asphaltgeschichten eben. Und das ist ja tatsächlich nur spannend, wenn man was Besonderes macht mit dem Auto, ne? Rallye oder per Anhalter. Ansonsten Autofahren eher langweilig, oder?
Ja, aber wenn du nicht so ein richtiges Ziel hast, kann es auch gut sein.
Ich find, du meinst ja, so eine Fahrt ins Blaue?
Ja, genau. Also meine spannendsten Unterwegsgeschichten habe ich, glaube ich, im Zug erlebt.
Ich auch, glaube ich. Interrail, ganz, ganz
ja,
toll.
Ja, genau, total wichtig. Irgendwie einfach durch die Gegend fahren in Zügen, die viel zu langsam sind, die überfüllt sind, wo komische Leute mit dir im Abteil sind. Da war ich nicht so der Autofahrer. Schiff ist auch super.
Super toll. Ja,
Flugzeug? Hast du mal irgendwie Flugzeug?
Flugzeug finde ich ja total unspannend. Also ja. Ich vermeide das total, auch wenn ich mal nach Berlin muss oder so mit dem Flieger. So finde ich Zug einfach immer viel, viel toller. Weil man mit den Leuten ins Gespräch kommt, weil man wirklich Sachen erleben kann.
Geht zu schnell, ne, Flugzeug. Das ist für unterwegs sein, ist das nicht richtig das Medium oder das
genau, und man ist so für sich. Ne? Auch genau. Im Zug, selbst in den Großraumwagen ist man irgendwie untereinander unterwegs.
Ja. Da ist man unterwegs.
Da ist man wirklich unterwegs. Wir sind auch unterwegs. Asphaltgeschichten in der 100 heute Abend. Während der Fahrt spricht Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen. 100.
Unterwegs. Asphaltgeschichten in der 100 heute Abend. Und ich liebe Geschichten von Menschen, die ganz alleine auf abenteuerliche Reisen gehen. Mit dem Fahrrad durch China zum Beispiel, zu Fuß bis nach Kroatien, auf dem Güterzug durch die USA. Das sind so Geschichten, an denen ich total hängen bleibe. Das ist so mutig, ne? Alleine mit sich, durch Gegenden, die man nicht kennt. Toll. Die Geschichte, die jetzt von Hannah Ender kommt, hat mir aber klar gemacht, es sind eigentlich immer Männer, die ich da bewundere. Frauen reisen nicht alleine, fast nie jedenfalls. Das kriegen die schon im Kindergarten eingebläut, nicht in fremde Autos steigen. Aber Pippa Bakker hat da nichts drauf gegeben. Sie ist eingestiegen und hat sogar ein Kunstprojekt draus gemacht, mit fatalen Folgen.
Der Fahrerraum eines LKWs. Eine ganz in weiß gekleidete Frau sitzt auf dem Beifahrersitz und filmt in wackeligen Bildern die vorbeifliegenden Landschaften mit ihrer Kamera. Eine grüne Wiese, eine zweispurige Autobahn, die nicht enden wollenden weißen Mittelstreifen. Sie filmt ihr Spiegelbild im zerkratzten Außenspiegel, zoomt auf den grünen Duftbaum, der im Rückspiegel hin und her baumelt. Die Kamera schwenkt auf den LKW-Fahrer neben ihr, ein schmaler, grauhaariger Mann Mitte 50 mit einer markanten Nase und einer kleinen Narbe auf der rechten Backe. In der Hand hält er eine Zigarette und steuert schweigend den Lastwagen. Dann dreht die Frau die Kamera um, filmt sich selbst und lacht dabei.
Guten Tag, willkommen bei Journal TV. Sie wurde ermordet in der Nähe von Istanbul. Giuseppa Pasqualino, eine Künstlerin aus Mailand. Sie wollte eine Botschaft der Nächstenliebe in ehemalige Kriegsgebiete bringen.
Die Reise war eine Kunstaktion, in der sie bis nach Jerusalem trampen wollte.
Verkleidet als Braut auf dem Weg nach Beirut. Giuseppa Pasqualino, auch bekannt als Pippa Bakker, war unterwegs in der Türkei, als Gewalt und Tod über sie kam. Vergewaltigt, erwürgt. Auf dieser einmaligen Reise wollte die Künstlerin mit ihrer Performance Liebe und Frieden demonstrieren.
Es geht darum, anderen zu vertrauen, um zu zeigen, wenn wir anderen vertrauen, dann kann nur Gutes kommen.
Wenn wir anderen vertrauen, kann nur Gutes kommen. Klingt irgendwie recht naiv, oder? Eine junge italienische Künstlerin, die im Brautkleid quer durch Südeuropa in den Nahen Osten trampt. Allein, als Frau, als Performance für den Frieden. Die dann hinter Istanbul gutgläubig in einen kleinen Lastwagen einsteigt, vergewaltigt und getötet wird. Selbstschuld, wie kann man so naiv sein, kann man jetzt sagen. Man könnte ein Urteil fällen und die Geschichte hätte hier ein Ende. Aber ich will ein bisschen mehr wissen über diese Pippa und frage mich, was war das für eine Frau und warum hat sie das gemacht? Wozu? Um die Reise von Pippa Bakker zu verstehen, begebe ich mich selbst auf eine kleine Recherchereise. Von Berlin über Paris bis nach Mailand. Nicht per Anhalter, sondern per Skype.
Hello.
Das ist Rosalia, eine von Pippas vier Schwestern. Sie sind allesamt die Nichten von Piero Manzoni, einer der italienischen Aktionskünstler in den 1960er Jahren. Trampen als Kunstaktion? Als Botschaft für den Frieden? Für die Mailänder Künstlerfamilie klang Pippas Idee nicht nach einem durchgeknallten Trip, sondern einem super spannenden Projekt.
Nein, wir haben nicht gedacht, dass irgendetwas passieren könnte. Unsere Familie ist schon immer per Anhalter unterwegs gewesen. Schon als wir noch ganz klein waren, ist unsere Mutter mit uns getrampt. Und meine Schwestern und ich trampen oft. Also wir hatten überhaupt keine Bedenken. Wir fanden, Pippas Idee klang nach einem sehr interessanten Projekt.
Pippa war immer on the road, erzählt mir Rosalia. Und sie ist schon immer getrampt. Es ging Pippa nicht darum, möglichst billig von A nach B zu kommen. Es ging ihr darum, Menschen zu treffen. Sie liebte es, wenn auf dem Beifahrersitz eines klapprigen Kleinwagens aus einem Smalltalk eine total spannende Unterhaltung wurde.
Für Pippa war das eine total normale Art zu reisen. Sie ist überall getrampt, in Kanada, durch Russland, auf Kuba, in Italien. Sie hat vorher schon Kunstprojekte darüber gemacht. Sie fotografierte die Menschen, die sie per Anhalter mitnahm. Für Pippa war Trampen etwas ganz Selbstverständliches.
Die Idee Brides on Tour entsteht auf einer Party in Mailand. Pippa trifft dort auf Silvia Moro, eine andere Künstlerin, die sofort begeistert ist von Pippas Idee. Ganz in Weiß gekleidet durch ehemalige Kriegsgebiete zu trampen, Menschen zu treffen und mit der Reise zu zeigen, dass man durch Vertrauen Frieden stiften kann. Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen sie ihren Trip in Bildern festhalten. Es sollte einen Reiseblog geben und eine große Ausstellung am Ende ihrer Reise.
Das Ziel der Reise soll sein, dass man zeigen kann, dass verschiedene Kulturen zusammenkommen können und dass geografische Grenzen unerheblich sind. Eine Reise, die bedeutet, das Bekannte zu verlassen und sich auf das Unbekannte einzulassen,
schreibt Pippa in ihr Notizbuch.
The core was
Der Kernpunkt war das Reisen. Aber vor allem wollten sie unterwegs eine enge Beziehung zu den Menschen vor Ort aufbauen. Ich fand das spannend und ich war sofort bereit, sie dabei zu unterstützen.
Michele Draschek ist ein guter Freund von Pippa und wird zum Kurator der Reise. Er wohnt in Ljubljana in Slowenien und hilft Pippa, Unterkünfte zu organisieren. Ein Jahr lang bereiten Pippa, Silvia und Michele das Projekt Brides on Tour vor. Von Mailand bis nach Jerusalem soll es gehen. Und das Trampen soll ein wichtiger Teil der Reise sein, findet Pippa. Zug oder Busfahrt kommt für sie nicht in Frage.
Wenn du in normale Autos einsteigst, baust du als Reisender eine besondere Beziehung zu den Menschen auf. Trampen bedeutet, dass du dich als Fremder in die Hände eines anderen Reisenden begibst, also eines Einheimischen, der dort wohnt oder der aus beruflichen Gründen unterwegs ist. Die Entscheidung zu trampen heißt, du vertraust anderen Menschen. Und diese Menschen geben dir für dein Vertrauen etwas zurück.
Für die Reise lassen sich Pippa und Silvia extra Brautkleider nähen. Weiß wie die Unschuld, weiß als Farbe des Friedens. Pippas großer Brautrock hat 11 Lagen. Eine Lage für jedes Land, das sie durchqueren will. Von Bosnien, Syrien, Libanon bis nach Israel.
Das Kleid, das ich tragen werde, wird auf der Fahrt zwangsläufig seine weiße Farbe verlieren. Es wird zu einem Zeugen der Reise, zu einer Art Tagebuch. Jeder Fleck wird eine kleine Geschichte von dem Ort erzählen, den ich unterwegs durchquere.
Keiner aus Pippas Familie oder Freunden hat bei ihrer Abreise ein ungutes Gefühl. Hunderte Male war Pippa schon durch Dutzende Länder getrampt. Nur Michele Draschek, ihr slowenischer Freund, kennt den Balkan gut und hat so seine Bedenken.
Of course, the message was really strong.
Natürlich war das eine starke Botschaft, diese Idee mit dem Vertrauen. Aber ich habe mir schon Sorgen gemacht. Also nicht, wenn es darum geht, durch Italien, Slowenien oder Kroatien zu trampen. Aber die Länder südlich vom Balkan, das hat mich beunruhigt. Denn trampen, als Braut verkleidet, als Frauen alleine auf der Straße, in anderen Kulturen kann so etwas missverstanden werden.
In different culture has a different meaning.
Am 8. März 2008 geht die Reise los. Das Projekt Brides on Tour startet mit einer kleinen Abschiedsparty an einer Tankstelle außerhalb von Mailand. Auf die Frage eines Reporters, ob sie Angst hat, antwortet Pippa:
Die einzige Sache, vor der ich Angst habe, ist Kälte und wilde Tiere. Aber da, wo ich hingehe, ist das eher unwahrscheinlich.
Eigentlich will ich Pippa dazu rufen, auch Menschen können wilde Tiere sein. Aber hätte sie das interessiert? Wohl kaum. Pippa glaubt an das Gute im Menschen. Wenn wir anderen vertrauen, kann nur Gutes kommen. Zum Abschied gibt sie ihrem Freund einen Kuss. Dann strecken die beiden Künstlerinnen ihren Daumen raus. Mit verschiedenen Fahrern in verschiedenen Autos geht es über Venedig nach Banja Luka, Belgrad, Sarajevo. Pippa und Silvia machen Fotos von den Menschen, die sie mitnehmen, auf den Autobahnen irgendwo zwischen Mailand und Istanbul. Alessandro, ein gepflegter Geschäftsmann mit Kragenhemd, Stella, eine Striptease-Tänzerin oder Mehmet, ein dicker LKW-Fahrer, der mit ihnen singend die Grenze zu Serbien überquert. In jedem Ort, in dem sie übernachten, macht Pippa eine Kunstaktion der besonderen Art. Das Pedeluvium. Sie wäscht die Füße von Hebammen. Eine Geste als Respekt für diejenigen, die Leben schenken. Während Pippa vor den Geburtshelferinnen kniet, die Füße sanft mit ihren Händen einseift und dann mit einem Lavendelöl einreibt, unterhält sie sich mit der Hebamme, sowie mit Iljana im bosnischen Banja Luka.
Wenn du die Freude und den Schmerz einer Geburt siehst, eines neuen Lebens, könntest du dann töten? Ich meine, wärst du fähig, jemanden zu töten? Zu töten? Ja, ich meine, du hast viel Leid und Krieg gesehen.
Jemanden zu töten, das wäre für mich absolut unmöglich.
Gut, das macht mich glücklich.
Abends sitzen Pippa und Silvia in jeder Stadt, in der sie Halt machen, gemeinsam mit ihren Gastgebern am Tisch. Essen, trinken, lachen. Doch je näher Pippa und Silvia sich der türkischen Grenze nähern, desto größer werden die Spannungen zwischen den beiden Künstlerinnen. Während Pippa Hebammen die Füße wäscht, geht Silvia in einen Beauty-Salon und lässt sich eine Pediküre geben. Wenn Silvia bei Pippas Pedeluvium-Performance dabei ist, dann will sie mit den Hebammen viel lieber über die Unterdrückung von Frauen reden. Und auch in der Sache mit dem Trampen sind sich die beiden Frauen nicht so recht einig.
Ich glaube, Silvia Moro, diese Vertrauen-Ding war sie nicht so überzeugt. Sie hatte nicht dagegen, einen Zug zu nehmen oder so, aber Pippa war sehr streng mit ihren Regeln. Sie wollte in jedes Auto aussteigen, aber Silvia Moro war mehr vorsichtig.
Das ist Joël Kurz. Er ist französischer Künstler und hat aus den Aufnahmen, die er nach dem Tod in Pippas Videokamera gefunden hat, einen Dokumentarfilm gemacht. La Mariée, die Braut. In seinem Film erinnert sich Silvia Moro an einen Streit mit Pippa. Es ging ums Trampen und ums Vertrauen.
Partite da Ljubljana.
Als wir Ljubljana verließen, wurde es dunkel. Und dann hielten da diese drei Typen. Sie waren fett und sahen ungepflegt aus. Das war das erste Mal, dass ich nicht in ein Auto steigen wollte. Für Pippa war das Hochverrat an unserer Sache. Sie wurde wütend. Es ging dabei um ihre Prinzipien. Sie wollte, dass wir unbedingt einsteigen, auch wenn diese Typen nicht vertrauenswürdig aussahen.
Pippa si è arrabbiata, perché secondo il suo principio noi avremmo dovuto salire su quell'auto.
Auch Michele erinnert sich, dass die Stimmung zwischen den beiden Frauen angespannt war, als sie ihn in Ljubljana besucht haben.
Das waren zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere, zwei total verschiedene Frauen. Die eine eher naiv, die andere sehr realistisch, die eine sehr relaxed, die andere mit einem großen Bewusstsein für Probleme. Das war ein starkes Ungleichgewicht. Und natürlich, wenn zwei Menschen so unterschiedlich sind, dann gibt es Spannungen. Das ist normal.
Als sie in Istanbul ankommen, trennen sich Pippa und Silvia. Sie wollen einen Teil der Reise getrennt fortsetzen. Pippa schreibt eine E-Mail an Michele.
Kurz vor der Grenze zur Türkei, da schrieb mir Pippa, dass sie sich entschieden haben, getrennt weiterzureisen. Pippa per Anhalter und Silvia hat ihr eigenes Ding gemacht. Und ich erinnere mich, dass ich ihr sofort zurückgeschrieben habe, dass das eine komplett falsche Entscheidung ist. Etwas, was ihr gerade dort nicht tun solltet.
Michele hat kein gutes Gefühl dabei, dass die Künstlerinnen in Istanbul vorübergehend getrennte Wege gehen, allein durch die Türkei und durch Syrien reisen und sich erst im Libanon wieder treffen wollen.
Denn es ist eine völlig andere Kultur. Es ist eine fremde Lebenswelt, die du vielleicht nicht sofort verstehst. Also bleib zusammen und bring das Projekt gemeinsam zu Ende. Das ist der falscheste Ort und der falscheste Moment, sich zu trennen.
Pippa trampt nach Gebze, etwa 70 Kilometer südöstlich von Istanbul. Es ist der 31. März. Um 12 Uhr hebt sie mit ihrer Kreditkarte noch einmal Geld ab. Danach wartet sie an einer Tankstelle und streckt, wie schon hunderte Male zuvor in ihrem Leben, den rechten Daumen aus. Murat Karataş hält mit seinem Lieferwagen am Straßenrand und nimmt die Frau in dem weißen Brautkleid mit. Murat ist 38 Jahre alt, 5 Jahre älter als Pippa. Er hat einen gepflegten dunkelgrauen Vollbart, ein hübsches Gesicht und sanfte dunkelbraune Augen, die freundlich gucken. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Pippa hat sich jeden Tag bei ihrer Mutter oder bei ihrem Freund gemeldet. Nur kurze E-Mails oder Textnachrichten. Ich bin hier und hier, gut angekommen, mir geht es gut. Außerdem schickt sie jeden Tag Fotos an Michele für den Reiseblog. Nach dem 31. März kommt keine Nachricht mehr von Pippa.
Nach 48 Stunden haben wir angefangen, uns richtig Sorgen zu machen. Und je mehr Zeit verging, desto mehr ist unsere Hoffnung geschwunden. Weil sie sich getrennt hatte, weil sie alleine unterwegs war, weil sie im Niemandsland trampte und weil ihr Handy aus war. All diese Sachen.
In Mailand sitzt Pippas Schwester Rosalia fast jede freie Minute vor dem Telefon. Sie schläft kaum noch, steht mehrmals in der Nacht auf und checkt den Posteingang ihrer E-Mails.
12 Tage lang haben wir nichts von ihr gehört. Das ist wirklich eine lange Zeit. Deshalb ist eine meiner Schwestern mit Pippas Freund in die Türkei gefahren. Wir dachten, vielleicht hat sie irgendwo Probleme, aber wir haben gehofft, dass sie noch am Leben ist.
Some problem, but of course still alive.
Ich habe zufällig jemanden getroffen, der sie in Istanbul getroffen hat. Und er war ein Türke und er hat sie gesagt, okay, ich kenne mein Land und ich weiß, wohin du gehst. Und es ist ziemlich gefährlich und vielleicht müsstest du nur ein SMS schicken mit dem Nummernschild vom Auto. Er hat mir erzählt, dass sie wollte unbedingt nicht diesen Dinge machen. Sie wollten richtig im Vertrauen sein, in mein komplettes Vertrauen von Menschlichkeit sein.
12 Tage lang sucht die Polizei nach Pippa. 12 Tage wartet Rosalia in Mailand auf eine Nachricht.
Pippa Bacca attraverso la Turchia, quando la violenza e la morte.
I remember that.
Ich erinnere mich, es war ungefähr Mitternacht. Da erzählten sie in den Fernsehnachrichten, dass die Polizei die Leiche von Pippa gefunden hat. Und wir wussten noch von nichts. Also schrieb ich meiner Schwester in der Türkei eine SMS und sagte, im Fernsehen erzählen sie, dass Pippa tot ist. Was soll das heißen? Und Antoinetta schrieb zurück, ja, ich musste gerade eben ihre Leiche identifizieren. Ja, sie ist tot.
And then she write only a message that say yes, she is.
Eine Stunde, nachdem er Pippa an der Tankstelle mitgenommen hat, fährt Murat in ein Waldstück, vergewaltigt Pippa dort und erwürgt sie. Ihren nackten, leblosen Körper versteckt er unter Gestrüpp. Weil er ihr Handy an sich nimmt, kann ihn die Polizei nach wenigen Tagen orten und nimmt ihn fest. Murat gesteht die Tat und führt die Polizisten zu Pippas Leiche. Die Polizei findet bei Murat auch die Videokamera, mit der Pippa ihre Reise gefilmt hat. Die letzten Aufnahmen darauf stammen von ihrem Mörder. Kurz nachdem er die Tramperin im Brautkleid ermordet hat, filmt er eine türkische Hochzeit. Die Nachricht von Pippas Tod geht um die Welt. Der Mord an der Friedensbraut aus Italien löst eine regelrechte Schockwelle in der Türkei aus. Wir schämen uns. Vergib uns, Pippa, titeln die türkischen Zeitungen. Ministerpräsident Tayyip Erdogan drückt der Familie sein Beileid aus. In Istanbul demonstrieren türkische Frauen auf der Straße gegen Gewalt und in Ankara hüllen sich türkische Feministinnen in weiße, mit Blut beschmierte Laken und halten Mahnwachen für Pippa. Aber es gibt auch andere Reaktionen zu Pippas Tod, solche, die weniger betroffen klingen. In einem Internetforum schreibt eine junge Deutsche:
Ich frage mich, wie gutgläubig muss Frau eigentlich sein, durch Länder zu reisen, in denen alleinreisende Frauen als freiwillig gelten? Wie dumm muss man da sein? Sie hat ihr Leben selber weggeschmissen.
In Mailand, da bleibt Rosalia kaum Zeit, um ihre Schwester zu trauern, weil das Telefon im Minutentakt klingelt.
My first desire was not to speak with anybody more.
Eigentlich hatte ich das Bedürfnis, mit niemandem mehr darüber zu sprechen. Aber dann haben all diese Journalisten angerufen und mir gesagt, naja, viele Leute sagen, Pippa ist selbst schuld an ihrem Tod. Ihr Trip war einfach zu gefährlich. Und da habe ich schlagartig meine Meinung geändert und habe gedacht, okay, von jetzt an will ich mit jedem reden und klar machen, dass das nicht stimmt.
Aber beweist nicht der Tod von Pippa tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich demonstrieren wollte? Dass man eben nicht jedem Menschen trauen kann?
Well, no, I think that...
Nein, das finde ich nicht. Natürlich, Vertrauen in Menschen beinhaltet immer ein Risiko. Liebe ist ein Risiko. Wenn du dich verliebst, gibt es immer das Risiko, dass sich der andere verlässt. Also kannst du sagen, okay, dann verliebst du dich niemals, damit du nicht leiden musst. Mit Pippas Reise ist es genau dasselbe. Alle Menschen, die Pippa unterwegs getroffen hat und mit denen sie so viel positive Erfahrung gesammelt hat, das ist etwas sehr Schönes. Und es beweist, dass sie recht hatte.
Ich finde nicht, dass das Projekt gescheitert ist. Ich glaube, das Ende der Reise ist nicht das Ende der Idee dahinter. Vor Pippas Reise ging es darum, über ein Lebenskonzept zu sprechen, bei dem sich die Menschen untereinander vertrauen. Und nach dem abrupten Ende der Reise, da wurde diese Idee regelrecht in die Welt hinausgeschrien.
Silvia Moro, die zweite Braut, die mit Pippa auf Reisen ging, will sich nicht mehr äußern. Sie schreibt mir eine lange E-Mail mit zwei kurzen, prägnanten Sätzen. Unser Projekt ist gescheitert. Pippa ist tot. Die Familie tut alles, um die Erinnerung an Pippas Botschaft aufrechtzuerhalten. Bis heute organisieren sie Ausstellungen zu Brides on Tour und zeigen dort die Fotos der Reise. Und trampen tun die Schwestern immer noch. Daran hat auch der Tod von Pippa nichts geändert.
Ich bin direkt nach Pippas Tod nach Ljubljana getrampt. Mit einer Regisseurin, die ein Theaterstück über Pippa machen wollte. Sie hatte selbst noch nie getrampt, also habe ich das mit ihr gemacht, damit sie es besser versteht. Letzten Sommer ist meine Schwester per Anhalter verreist und meine andere Schwester ist gerade durch Italien getrampt. Ich glaube nicht, dass Trampen gefährlich ist. Nein, das finde ich nicht.
Es klingt trotzig, so als wollte die Familie weiter beweisen, dass Pippa recht hatte. Dass man den fremden Menschen in den Autos, die einen am Straßenrand auflesen, eben doch vertrauen kann. Was bleibt von Pippa nach ihrem Tod, frage ich Michele, den Kurator von ihrer Brides on Tour.
Was bleibt, ist die Botschaft, die sie uns mitgegeben hat. Vertrauen zu schenken. Die Botschaft, der Welt offen zu begegnen, Menschen zuzuhören und die anderen zu verstehen. Und vor allem, anderen zu vertrauen, was auch immer passiert. Ich meine, wenn wir daran nicht mehr glauben, dann sind wir verloren.
Wenn wir anderen vertrauen, kann nur Gutes passieren. Ich finde Pippas Botschaft eigentlich schön. Schön naiv. Die Reise von Pippa hat in mir Fragen aufgeworfen, die ich mir als Frau eigentlich schon gar nicht mehr stelle, wenn ich on the road bin. Weil ich unterwegs als Frau bestimmte Dinge so verinnerlicht habe, dass ich mich schon dementsprechend verhalte, ohne sie zu hinterfragen. Dürfen Frauen nicht allein durch bestimmte Länder reisen? Auf keinen Fall trampen? Niemals in ein fremdes Auto einsteigen? In jedem Mann, dem wir allein auf Reisen begegnen, eine potenzielle Bedrohung sehen? Ist die Welt schlecht? Sind Menschen böse? Die Antwort auf all diese Fragen muss wahrscheinlich ja lauten. Aber irgendwie will mir das nicht so leicht über die Lippen kommen.
Pippas Vertrauen. Hanna Ender über die italienische Künstlerin Pippa Bakker, die 2008 per Anhalter unterwegs war, vergewaltigt und ermordet wurde.
D-Radio Wissen 100.
Es gibt so Reisen, die vergisst man nicht. Bei Insa Backe ist das eine Reise mit ihrer Tante Anne, Annes letzte Reise. Tante Anne hatte Krebs und am Ende war Insa bei ihr, hat die Tante gepflegt bis zum letzten Atemzug. Und kurz vor dem Tod hatte Tante Anne noch zwei Wünsche geäußert. Erstens, sie will im Norden beigesetzt werden, zu Hause bei den Eltern. Und Insa soll sich bitte um Fini kümmern, Annes Hund. Also reisten sie gen Norden. Insa, ihre Schwester Julia, Fini der Hund und Tante Anne in der Urne. Los ging's beim Bestatter, den nötigen Papierkram erledigen und dann auf die A1 Richtung Norden. Das ist jetzt eine Weile her. Nun ist Insa die Strecke nochmal gefahren, mit ihrer Schwester und mit Hund Fini. Und sie haben sich erinnert an Tante Anne.
Als wir damals mit Anne losgefahren sind, so lange ist es ja auch noch gar nicht her, da habe ich vorher gedacht, ach komm, jetzt haben wir diesen ganzen Prozess mitgemacht und nach all dem, was man da gesehen und gehört und erlebt und gefühlt hat, ist das jetzt echt nichts mehr. Das machen wir mal eben so mit links. Und dann waren wir beim Bestatter und dann hatte ich immer noch die Hoffnung, ach, diese Beklemmung, die geht bestimmt gleich weg, wenn wir sie im Auto haben und hinter uns auf die Rückbank gesetzt haben, dann wird das schon. Dann fahren wir unsere Strecke, genau die, die wir jetzt auch fahren, nach Hause Richtung Norddeutschland, das wird schon. Aber das war irgendwie ganz anders.
Ja, und wir haben ja gedacht, ja klar, die Söhne sind befangen und die sind in Trauer und denen kann man das nicht zumuten.
Aber wir waren auch ziemlich in Trauer. Also ich zumindest, mir fiel das wahnsinnig schwer in dem Moment, aber erst als ich die Urne hatte. Eine leere Urne in die Hand zu nehmen, bei der man plant, dass man da selber reinkommt oder jemand anders da reinkommt, den man lieb hat, das ist das eine. Aber eine gefüllte Urne mit einem geliebten Menschen in der Hand zu haben, also das Gefühl, das war sowas von beklemmend für mich.
Ja, das fand ich auch ganz schlimm. Und es wurde für mich real in dem Moment, als wir die Urne beim Bestatter da das erste Mal gesehen haben. Und dann habe ich noch mich gewundert und habe gedacht, ach wie schön, die Urne sieht ja schön aus. Und das hätte Anne gefallen. Und ab dem Moment habe ich gedacht, scheiße, und sie kann sie gar nie sehen. Sie ist ja drin. Und sie kam mir vor wie ein kleines Kind, dem das gerade erst bewusst wird. Aber das war tatsächlich, als es für mich spürbar wurde, indem ich sie in der Hand hatte, diese schön gravierte Urne mit den Pflanzenmotiven, die ihr so gut gefallen hätte.
Witzig, dass du dich da noch dran erinnerst. Ich kann mich an diese Urne überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, welche Farbe die hatte. Ich kann mich nur noch an dieses Gefühl erinnern, da ist sie jetzt drin. Und diese Mischung aus, ja, ich weiß gar nicht, so einer Form von Entsetzen, einer unglaublichen Traurigkeit, einem großen Schmerz und einer seltsamen, ja, so ein beklemmendes Gefühl. Ist die jetzt eigentlich offen? Probiere ich jetzt, ob ich da reingucken kann? Was ist, wenn die umfällt in der Kurve? Ist sie vielleicht verplombt? Nein, ich lasse es lieber, ich gucke da nicht rein. Das alles in Sekundenbruchteilen. Hauptsache, ich halte die jetzt ganz fest, wenn ich die runterfallen lasse. Aber mir war so zittrig, dass ich dachte, ich kann die gar nicht festhalten. Die fällt jetzt. Jetzt fällt sie runter. Gott sei Dank fiel sie doch nicht.
Du hattest natürlich auch einen ganz anderen intensiven Begleitprozess hinter dir. Ich war sozusagen durch meinen Wohnort ja auch ein bisschen weiter weg. Aber ich bin da ja ein bisschen anders gebaut als du. Ich habe natürlich versucht, den Deckel zu lüften.
Im Ernst? Du hast reingeguckt?
Kann man nicht reingucken. Man konnte, der Deckel war verblummt. Aber selbstverständlich habe ich probiert.
Echt? Du hast versucht? Wie denn? Das ist ein Schraubdeckel oder was?
Nee, die ist verblummt. Die kann man gar nicht bewegen.
Und wie ist da draußen ein Siegel dran gewesen? Gucke, das weiß ich alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da irgendein Klebestreifen, irgendein sichtbares Siegel dran gewesen ist. Woran hast du gemerkt, dass das nicht geht? Hast du gedreht oder hast du draußen drauf geguckt oder was?
Ich habe versucht, den Deckel zu drehen, gebe ich zu an dieser Stelle. Ich habe das Gleiche gedacht wie du. Und dann habe ich mich an die...
Aber da hättest du vielleicht Knochen gesehen und so von ihr, ein Zahn oder irgendwas. Wär das nicht schlimm gewesen?
Ja, mir war das tatsächlich in dem Moment bewusst. Und dann habe ich gehofft, dass es nicht so ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, naja, gehört ja alles mit dazu.
Die neue Sachlichkeit, die ist mir völlig abgegangen in dem Moment und an dem Tag. Also da hatte ich ja nichts von, also überhaupt nichts.
Und dann haben wir sie ja, weißt du noch, in ein rotes Handtuch, einer Badelaken gebettet.
So ein samtiges, das war deins.
Ja, genau, das war meins. Und ich war so froh, dass ich ihr das bieten konnte. Das habe ich ihr dann auch alles erzählt. Und es war sehr skurril, weil ich, wir beide, glaube ich, hatten das Bedürfnis, mit ihr zu reden. Wir haben sie angesprochen, als wäre sie dabei. Das hat mir geholfen, ein ganz, ganz kleines bisschen von dieser Beklemmung wegzunehmen.
Genau, am Anfang haben wir schon, als wir sie zwischen unsere Reisetaschen geklemmt haben, wir haben sie ja richtig auf der Rückbank so zwischen unser Gepäck gesetzt, damit sie eine möglichst ruhige und sichere Fahrt hat. Genau. In dem Moment wusste ich ja auch noch nicht, dass die Urne zu ist. Ich habe ja gedacht, vielleicht fällt sie in der Kurve um und dann, du siehst, ich musste probieren. Also verstehst du? Das wäre sonst gar nicht anders gegangen. Es war sozusagen im Interesse der Allgemeinheit.
Das hast du mir aber nicht gesagt. Du hast nicht gesagt, in der Kurve kann nichts passieren. Ich habe die da eingeklemmt wie bekloppt.
Das stimmt. Das ist mir dann irgendwie hinten über. Ich weiß noch, uns war sehr beklommen und wir haben dann versucht, miteinander so ein bisschen zu reden. Ach, na, jetzt mal losfahren und so ein bisschen Alltagsthemen. Und dann haben wir beide gemerkt, das geht irgendwie gar nicht. Das ist ganz komisch und das ist ganz anders als sonst. Und dann haben wir gesagt, was hat denn immer geholfen? Was haben wir denn früher gemacht? Gesungen. Was können wir denn singen?
Genau, und dann haben wir angefangen zu singen, und zwar die Lieder, die Anne so gerne mochte, die unsere Mutter auch mit uns oft gesungen hat.
Ja, das stimmt. Und das hat wirklich geholfen, zum einen, um ein bisschen Abstand zu kriegen zu der Situation, kurioserweise, fand ich. Es hat geholfen, irgendwas zu tun, irgendwas. Und auch das Wissen, dass es ihr sehr gefallen hätte. Für mich war es so eine Art Gespräch mit ihr dadurch.
Ja, und da kam ja noch dazu, Fienchen war ja auch in Trauer.
Das stimmt.
War ja Annes Hund eigentlich. Und du hast sie ja buchstäblich geerbt, schon zu Lebzeiten, und hast dich um sie gekümmert. Und Fienchen hat das ganz genau mitbekommen und war, der ging es auch gar nicht gut.
Das stimmt, die musste sich ein paar Mal übergeben, auch davor und danach, und der ging es überhaupt nicht gut.
Wodurch ist vor allem dir, aber auch mir, haben uns natürlich auch noch dann um den Hund gesorgt, ne? Das kam auch noch dazu, der da japsend bei uns im Auto lag, nebst der Urne von Anne. Also es war echt eine ganz, ganz schräge und auch durchaus anstrengende Fahrt.
Und dann kamen wir an. Also ich weiß, dass wir dann abends noch mit mehreren Leuten zusammensaßen. Es war wie so eine Art kleines Sommerfestchen mit Lampions. Da waren auch einige Mitglieder der Familie dabei. Man saß zusammen.
Es war eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre nach dem ganzen Druck der Tage und Wochen vorher, wo wir ja auch alle mitgekriegt haben, wie sehr sie gelitten hat. Dieser Druck ist auch dann von uns abgefallen.
Ja, weil es so ein schweres Sterben war, so ein fieses... Entschuldigung, aber das war ein richtiges Verrecken.
Sie war bis zum Schluss im Kreis der Familie, ihr habt sie da durchgebracht. Und das ist wahnsinnig wertvoll, finde ich, auch jetzt im Nachhinein. Nur es hat euch alle, die dabei waren, natürlich wahnsinnig viel auch gekostet. Und das hat man in dem ganzen Trauerprozess hinterher dann auch gemerkt. Auf der einen Seite diese tiefe Trauer um den Verlust und auf der anderen Seite wirklich nach und nach das Realisieren von, hey, wir haben es geschafft und sie hat es auch geschafft, sie muss nicht mehr leiden.
Ja.
Diese Sätze, die ich als Kind, wenn jemand gestorben ist, die klangen irgendwie so hohl, jetzt ist er erlöst oder jetzt muss er nicht mehr leiden, aber da war das für mich wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, genau so ist es. Also ich habe das ganz, ganz tief empfunden, Gott sei Dank muss sie nicht mehr kämpfen.
Ja. Und dann sind wir angekommen, ich glaube, sie war dann noch ein Momentchen mit auf diesem Sommerfest, ja. Bis wir sie dann der Trauerrednerin geben konnten.
Was? In ihrem roten Tuch.
War sie mit dabei, ne?
Ja, sie war mit dabei. Da war ein Stuhl und da haben wir dann diese rote Decke drauf ausgebreitet und dann saß sie mit ihrer eingravierten Dekoration, an die ich mich zunehmend mehr erinnere, während wir sprechen, tatsächlich mit im Garten. Und
aber dann kam sie irgendwann...
Dann wurde sie abgeholt, ja.
Ja, und dann war am nächsten Tag Beerdigung und da ging es aber irgendwie schon viel besser. Irgendwie hatten wir uns an sie gewöhnt in ihrer neuen Form.
Tante Annes letzte Reise. Insa Backe hat uns nochmal mitgenommen.
D-Radio Wissen.
100.
Asphaltgeschichten gibt es heute. Wir sind unterwegs. 9500 Kilometer in 15 Tagen, das ist eine ganze Menge. Und wir reden hier nicht von einem Trucker, der sein Geld damit verdient, Kilometer zu fressen. Wir reden von zwei jungen Frauen, die sich in den Kopf gesetzt haben, in einem 20 Jahre alten Bulli diese Strecke zu fahren. Anna Kohn und ihre Freundin Alex haben beim Baltic Sea Circle mitgemacht. Das ist eine Rallye rund um die Ostsee, veranstaltet von einem ganz kleinen Verein aus Hamburg. Es geht eben von Hamburg rund um die Ostsee ans Nordkap und zurück wieder nach Hamburg. Die Bedingungen, die Karre muss mindestens 20 Jahre alt sein, Navis sind verboten, Autobahnen auch tabu und jedes Team muss Tagesaufgaben erledigen, die dann darüber entscheiden, wer gewinnt. Anna und Alex sind also in Luna gestiegen, den alten VW T3 Bulli, haben 850 Euro Startgeld gelatzt und sind vom Hamburger Fischmarkt losgefahren.
Wir werden jetzt schön unsere Aufkleber aufs Auto pappen, damit auch jeder weiß, dass wir die Nummer 29 sind und bei der Baltic Sea Circle mitfahren. Und dann geht's über den roten Teppich gen Norden auf zum Nordkap.
Mit Schwung pappt Alex unsere Startnummer auf die Fahrertür. We'll make it, also wir schaffen es, haben wir uns genannt. Um uns herum stehen rund 100 Rallye-Autos auf dem Hamburger Fischmarkt. Die Teams bereiten sich auf den Start vor.
Ich habe von einem Dreivierteljahr gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann habe ich mir jetzt von der Woche überlegt, 16 Tage lang, 10 Stunden im Auto hocken. Wie krank ist das denn?
Das frage ich mich auch gerade. Von Hamburg aus werden wir nach Dänemark fahren. Dann über Schweden und Norwegen ans Nordkap. Und über Finnland, Russland, Lettland, Estland, Litauen, Polen wieder zurück nach Hamburg. Mindestens 7500 Kilometer liegen vor uns. Gerade haben wir das Roadbook mit den Tagesaufgaben bekommen, dass die Route zumindest etwas näher bestimmt.
Es ist so ein bisschen überfordernd, will ich es nicht sagen, aber so sämtliche Pläne, die man bis dahin gemacht hat, sind eigentlich komplett so über den Haufen geworfen.
Alex und ich, wir haben nicht viel vorgeplant. Wir vertrauen irgendwie darauf, dass wir mit unseren riesigen Straßenkarten und ein bisschen Glück schon durchkommen werden. Wobei...
Ich denke einfach gerade nur so, wie bescheuert sind wir eigentlich?
Egal. Ich will die Rallye genau deswegen fahren, weil das hier eigentlich eine Nummer zu groß ist. Ob wir am Ende auf dem Siegertreppchen stehen, spielt erstmal für mich gar keine Rolle. Wir wollen zwar die Tagesaufgaben erfüllen, aber mehr aus Spaß. Hauptsache, wir schaffen es ins Ziel. Und dafür geht's jetzt erstmal los.
Rumpelpumpel, ein Glück ist die Rampe nur gemietet. Wir machen weiter mit dem Team Nummer 29. We'll make it. Was habt ihr euch vorgenommen? Welche Strecke werdet ihr fahren?
Über die Fähre, ab zum Nordkap.
Über die Fähre, ab zum Nordkap. Dann aber auch mal bitteschön die Nummer 29. We'll make it.
Wir schlängeln uns durch Hamburg gen Norden. Die anderen Teams lassen wir hinter uns. Wir werden ihnen nur ab und zu auf der Strecke wieder begegnen. Draußen scheint die Sonne. Wir kurbeln die Fenster herunter. Und langsam macht die Aufregung im Bauch einem Urlaubsgefühl Platz. Für mich ist das hier das Geräusch der Reise. Die Lüftung im Bulli pfeift. Luna ist zwar top in Schuss, aber halt auch über 20 Jahre alt. In unserem Kofferraum lagern deshalb alle möglichen Ersatzteile. Von neuen Lämpchen bis zu Zündkerzen. Für alle Fälle haben wir auch noch einen Klappspaten und eine Axt dabei. Aber die ersten 1000 Kilometer geht alles gut. Wir fahren am dritten Tag der Rallye durch Schweden und wollen hier eine unserer ersten Tagesaufgaben lösen. Die lautet, eine Dose Surströmming öffnen und 200 Kilometer mit dem Auto transportieren. Surströmming ist eine schwedische Spezialität, Hering, der 8 Monate in einer Dose gärt. Beim Öffnen stinkt er angeblich nach Verwesung und Erbrochenem. In einem Supermarkt kaufen wir eine Dose Surströmming und halten auf einem kleinen Parkplatz im Wald.
Okay, also wir haben alles vorbereitet. Wir haben eine Plastiktüte, weil der Surströmming angeblich spritzt beim Aufmachen. Wir haben einen Dosenöffner und die Alex hält jetzt das Mikro und ich werde versuchen, den Fisch aufzumachen. Er sprudelt schon raus, der Surströmming. Ich rieche ihn aber noch nicht.
Pass auf, dass es nicht voll spritzt.
Der ist schon rausgespritzt, ist auch schon an meinen Händen. Also es spritzt jetzt eine rosafarbene Flüssigkeit aus der Dose und so rosafarbene Fischteile. Ich traue mich schon gar nicht mehr, durch die Nase zu atmen. Riechst du schon was?
Ich rieche noch gar nichts.
Der Süßströmming ist jetzt offen. Also zum Teil.
Ich rieche noch nichts. Riechst du irgendwas? Vielleicht haben wir ja nicht der ganze.
Warte. Doch, ich. Doch. Also ich rieche ihn schon. Ah, ja, es riecht einfach. Ja. Kotze, Exkremente, alles wahr. Der Süßströmming stinkt so schlimm, dass ich brechen möchte. Das Ding kommt auf keinen Fall ins Innere des Autos. Vorsichtig wickeln wir die offene Dose Süßströmming in mehrere Lagen Plastiktüten und kleben das Päckchen mit Ducktape am Gepäckträger fest. So reist der Stinkefisch 200 Kilometer mit uns mit. Tagesaufgabe erfüllt. Durch Lappland fahren wir Richtung Norwegen. Das Wetter wird schlechter. Draußen sind es nur noch ein paar Grad. Und wir sitzen mittlerweile mit dicken Pulli hinterm Steuer. Mittlerweile sind wir auch daran gewöhnt, etwa 10 Stunden jeden Tag zu fahren, 650 bis 750 Kilometer zurückzulegen. Am Straßenrand sehen wir endlose Nadelwälder, dafür kaum mehr Menschen. Und übrigens auch keine Tankstellen mehr. Damit wir nicht liegen bleiben, haben wir etwa 30 Liter Benzin mitgenommen und füllen jetzt frierend per Hand nach. Nachricht von zu Hause. Mein Vater, großer Autofan, verfolgt die Rallye am heimischen Computer. Einige der Teams kann man nämlich durch GPS-Sender tracken. Mein Papa hält uns auf dem Laufenden. So kriegen wir auch mit, welche Teams auf der Strecke liegen bleiben.
Hauptgruppe Tracking angekommen, beziehungsweise auf norwegischem Boden. In Schweden sind 3 Teams, circa 10 bis 70 Kilometer vor der Grenze. Und ganz weit zurück ist die 41, haben aber Auto wieder flott gekriegt. Nummer 23, Team Onkel Heinz, hängt in Schweden fest.
Team Nummer 41 holt allerdings noch auf. Wir treffen sie auf den Lofoten wieder. Auf dieser Inselgruppe, etwa 100 Kilometer nördlich des Polarkreises, findet am 5. Tag der Reise eine Party mit allen Teams statt. Einer der wenigen Fixpunkte auf der Route. Die Rallye-Autos parken direkt am Meer. Ein großes Lagerfeuer prasselt am weißen Sandstrand. Über uns steht die Mitternachtssonne. Endlich haben wir Zeit, ein paar Geschichten auszutauschen.
29. Also sobald wir über den Nordpolarkreis waren, haben wir wirklich 2 Minuten später die erste Rentierherde gesehen, die wirklich auf die Straße gelaufen ist. Wir mussten echt bremsen, weil die ganze Straße voll von Rentieren waren. Das war wirklich so auf Knopfdruck. Und 3 Stunden später waren dann irgendwie auch der erste Elch an der Straße. Es war wirklich wie ein Märchen, wie ein Bilderbuch.
Ja, genau. Hau mal mit dem Schraubenzieher hinten drauf. Aber nicht auf meine Finger.
Ja, ja.
Wenn es leise wird, ist mein Finger.
So, warte mal. Andere Teams sehen weniger glücklich aus. Bei Nina und Maike aus München ist die Lichtmaschine kurz vorm Partyort kaputt gegangen. Und das heißt,
ja, dass wir nicht mehr fahren können. Naja, auf Batterie halt, aber das heißt halt alle 30 Kilometer irgendwie rumtauschen. Ist halt nicht die Lösung.
Wie habt ihr das gemerkt, was passiert?
Naja, ist ausgegangen halt. Nach und nach, alles nacheinander. Aber es sind sehr hilfsbereite Menschen hier. Es geben sich alle wahnsinnig viel Mühe, dass wir irgendwie die Karre wieder zum Laufen kriegen.
Mehrere Schrauber stehen um das Auto und werkeln daran herum. Jeder hat seine eigene Meinung, wie die Lichtmaschine am besten repariert werden kann. Etwas später treffe ich Nina am Grill wieder. Sie sieht deutlich glücklicher aus.
Ja, es fährt wieder. Die Jungs haben totale MacGyver-Action gemacht und es fährt. And after all, you're
my Wonderwall. Glück gehabt. Wir lassen den Abend am Lagerfeuer ausklingen. Unter einem Himmel, an dem um 2 Uhr nachts immer noch die Sonne steht. Am nächsten Morgen fahren wir weiter Richtung Nordkap. Es sind noch etwa 2 Tage dorthin. Das Nordkap gilt als nördlichster Punkt Europas. Dabei ist der eigentlich ein paar Kilometer weiter westlich. Auf dem Weg dorthin sammelt sich Schnee auf unserer Windschutzscheibe. Und jetzt sehen wir auch jede Menge Rentiere. Die stehen einfach auf der Straße herum. Wir kommen zum Glück ohne Schaden durch den Rentierslalom und erreichen das Besucherzentrum am Nordkap. Andere Teams sind auch schon da. Team In Rust We Trust ist ein Stück hinter uns hergefahren.
So Mädels, jetzt mal ehrlich. Was habt ihr hier für ein Fahrwerk drin? Oder wer von euch fährt? Völlig geisteskrank.
Auf den letzten Kilometern zum Nordkap weht ein starker Wind.
Auch unseren Bus hat es ab und zu heftig durchgerüttelt. Anscheinend sind wir trotzdem ziemlich zügig gefahren. Dabei dachten wir, wir schaffen doch eh nur 90 km/h.
Respekt. Respekt. Ich fahre jetzt seit 8 Jahren Nordschleife, hobbymäßig. Und ich kenne den SEC noch nicht so lange und da wären vielleicht noch so 15, 20 km/h gegangen. Aber der ist auch die Hälfte eurer Höhe. Also Respekt. Entweder lebensmüde oder Respekt. Also ich bin mir noch nicht sicher.
Wir glühen ein bisschen vor Stolz. Sonst glüht hier am Nordkap allerdings nichts.
Wunderschön, ich habe noch nie so schönen Nebel gesehen.
Also man sieht nichts.
Wir haben uns auf der Fahrt schon entschieden, dass wir mehr oder minder wissen, was uns hier erwartet, wettertechnisch. Und haben halt gesagt, wir wollen halt hier sein.
Ich gehe nach draußen an den Rand der Klippe, der ins Meer ragt. Irgendwie hakt es mit dem Zauber des Ortes, bei Nebel und gefühlten 2 Grad. Aber wir sind ja auch wegen einer Tagesaufgabe hier. Wir sollen ein Foto von Luna mit dem Globus machen, der an der Spitze des Nordkaps steht. Offiziell darf man da mit dem Auto gar nicht hin. Aber das hält uns natürlich nicht auf. Wir sind ja wegen des Abenteuers hier. Wir pesen mit 15 km/h über eine Schotterpiste und umkurven das Besucherzentrum. Ein Van von der Aufsicht fährt auf uns zu. Die Türen öffnen sich, 2 Männer von der Aufsicht springen heraus, aber wir drehen nach rechts ab und fahren einfach um den Van herum. Dreist parken wir direkt vor dem Globus und machen das Foto. Dann sehen wir zu, dass wir schnell wieder wegkommen vom Nordkap.
Geschafft! Das Adrenalin ist immer noch in den Adern. Wir sind aber schon wieder auf dem Rückweg. Die Fotos haben wir gemacht. Es gibt tatsächlich, die Tagesaufgabe ist erfüllt, ein Foto von unserem VW-Bus und einem Globus in einer gemeinsamen Aufnahme.
Und jetzt heißt es für uns, wieder nach Süden, den Kreis um die Ostsee vollenden. Einige Teams fahren von hier aus über Russland. Wir nehmen die Route durch Finnland. Während in Russland der nächste Bus liegen bleibt, hält unser Bus, Luna, immer noch durch, ohne Probleme. Offenbar haben wir sehr gutes Karma. In 3 Tagen brausen wir durch Finnland, stoppen nur kurz in Helsinki und setzen mit der Fähre nach Estland über. In Litauen lösen wir noch die seltsamste der Tagesaufgaben. Eine Ziege soll auf dem Fahrersitz sitzen. Auf einer Wiese entdecken wir eine Ziege und stoppen sofort. Aus dem kleinen Haus kommt eine ältere Frau mit freundlichem Gesicht, stämmig. Sie trägt ein Kopftuch und eine Strickjacke. Englisch spricht sie nicht.
Goat in English.
Die Frau schimpft mit ihrem Hund, guckt mich aber weiter ratlos an. Ich hole einen Block, zeichne eine Ziege und das Auto und schließlich lacht die alte Frau und nickt. Am Halsband zieht sie ihre Ziege heran und gemeinsam hieven wir das Tier auf den Fahrersitz von Luna. Die Ziege sieht not amused aus. Ich klettere auf den Beifahrersitz und wackele mit einem Blatt vor ihrer Schnauze herum. Alex macht schnell ein Beweisfoto. Wir bedanken uns bei der alten Dame und sind schon wieder unterwegs. Über Polen fahren wir zurück nach Deutschland, passieren Berlin und sind dann schon auf der Zielgeraden in Hamburg. Wir haben fast alle Tagesaufgaben erledigt. Ein bisschen Hoffnung auf den ersten Platz machen wir uns jetzt doch. Es könnte reichen.
Die letzten Meter. Oh ja, ich sehe auch die Ziellinie.
Platz gerockt.
Mit Schwung fahren wir durchs Ziel. 9000 Kilometer in 15 Tagen, 9 Länder und unzählige Begegnungen liegen hinter uns.
Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Voll gut, voll gut.
Immer mehr Teams kommen an. 112 sind losgefahren. 105 haben es ins Ziel geschafft. Dann werden die Punkte aus den Roadbooks ausgezählt. Aber als wir unseres zurückbekommen, steht keine Punktzahl darin. Die Veranstalter sagen uns, dass im Bulli schlafen nicht als Wildcampen gilt. Damit haben wir viele Punkte verloren und landen abgeschlagen nur im Mittelfeld. Erst bin ich ziemlich enttäuscht. Und dann denke ich...
10 Stunden im Auto hocken. Wie krank ist das denn?
Der Systroming ist jetzt offen.
Völlig geisteskrank.
Wunderschön, ich habe noch nie so schönen Nebel gesehen.
Voll gut, voll gut.
Wir haben es geschafft. Und das ist das, was zählt.
Anna Kohn über den Baltic Sea Circle in der 100.
D-Radio Wissen, 100.
Die Kanadier. Die werden ja von den US-Amerikanern gerne mal ausgelacht. Man macht sich lustig über die freundliche, zurückhaltende und höfliche Art der Kanadier. Und alle, die ich kenne, die mal in Kanada waren, sagen, das stimmt auch. Die sind höflich, zurückhaltend und freundlich. Kanada ist also ein gutes Land, um unterwegs zu sein. Vielleicht sogar per Anhalter. Einmal quer durch die wunderbare Landschaft von Ostküste zu Westküste. Und der Anhalter, der das gemacht hat, sagt über sich selbst, I like to make friends. Und Freunde hat er viele gefunden auf seiner Reise. Hitchbot, der kleine Roboter. Seine Reise per Anhalter nach Victoria war ein Experiment, das Schlagzeilen gemacht hat. Michael Bödecker erzählt uns die Geschichte vom trampenden Roboter.
Eine mehrspurige Straße bei Halifax in der kanadischen Provinz Nova Scotia an der Atlantikküste. Es ist ein sonniger Tag im Juli, nur ein paar Wölkchen stehen am Himmel. Aber eins sticht aus der Szene heraus. Ein kleiner Roboter, der am Straßenrand sitzt und den Daumen seiner rechten Hand rausstreckt. Hitchbot.
Hello, I am Hitchbot.
Hitchbot ist ungefähr einen Meter hoch. Sein Körper besteht aus einem großen Eimer und seine Arme und Beine sind blaue Poolnudeln. Das sind diese länglichen Teile aus Schaumstoff, mit denen man im Schwimmbad spielen kann. An den Füßen trägt er knallgelbe Gummistiefel und an den Händen gelbe Handschuhe. Am Kopf hat er ein Panel aus vielen kleinen roten LEDs. Sie leuchten so, dass ein freundliches Gesicht entsteht. Zwei große Augen und ein lächelnder Mund. Und mit einem Auge zwinkert er manchmal. Die LEDs stecken hinter einer durchsichtigen Scheibe aus Kunststoff. Und als Hut trägt er den Deckel eines Mülleimers. Nach Hightech sieht dieser Roboter wirklich nicht aus. Alles wirkt wie in der Garage selbst gebastelt.
In das Design ist relativ viel Überlegung natürlich eingegangen und schon bestehendes Wissen aus der Mensch-Robotik-Interaktion.
Das ist Frauke Zeller. Die Kommunikationswissenschaftlerin hat den Roboter zusammen mit ihrem Kollegen David Smith entwickelt.
Wir wollten also einen sozial ansprechenden Roboter bauen, der die Menschen nicht erschrickt, sondern im Gegenteil, der soll die Menschen ansprechen und auch so ansprechen, dass sie denken, sie wollen ihm helfen.
Frauke Zeller stammt aus Deutschland. Inzwischen unterrichtet sie an der kanadischen Ryerson-Universität. Im Hitchbot-Projekt arbeitet sie interdisziplinär. Im Team sind Computerexperten, Ingenieure und Geisteswissenschaftler. Sie alle bewegt eine Frage. Können Roboter Menschen vertrauen? Denn Hitchbot ist auf die Hilfe von fremden Menschen angewiesen, sonst bewegt er sich nicht von der Stelle. Er sitzt einfach nur da, so wie jetzt am Straßenrand bei Halifax mit ausgestrecktem Daumen. Schon nach ein paar Minuten hält ein älteres Ehepaar an. Sie sind die Ersten, die den Roboter auf seiner Reise mitnehmen.
Also ich war schon sehr aufgeregt, als wir das gemacht haben an dem Tag, weil ich dachte auch so, Mensch, nicht, dass keiner anhält. Oder wenn jemand anhält und mitnehmen will, was, wenn der jetzt nicht wirklich besonders vertrauenswürdig aussieht, ja. Und also war schon sehr besorgt. Dann war das aber wirklich, das war ein ganz tolles Erlebnis. Also wir haben keine zwei Minuten gewartet und das erste Auto hielt an und die Leute waren so nett. Das war ein ganz nettes Ehepaar, das zum Campen gefahren ist nach New Brunswick und haben auch versprochen, dass sie sich ganz lieb um ihn kümmern. Ja, und dann ging's los.
Mehr als 6000 Kilometer hat Hitchbot bis Victoria vor sich. Seine Erfinder können ab jetzt nicht mehr in das Experiment eingreifen. Sie sehen nur per GPS auf einer Karte, wo Hitchbot sich gerade befindet. Der Roboter ist komplett auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen. Darauf, dass sie ihn in Richtung Victoria mitnehmen und ihn mit Strom versorgen. Alles Mögliche kann schiefgehen. Jemand könnte ihn entführen, zerstören oder sogar verkaufen. Damit das nicht passiert, muss er sich auf seinen harmlosen Charme verlassen. Dank einer einfachen Sprachsoftware kann er sich mit den Menschen, die ihn mitnehmen, unterhalten. So sagt er ihnen dann zum Beispiel, wo er hin möchte. Aber meistens plappert er einfach drauf los. Seine Macher haben ihm das Wissen der Wikipedia in den Speicher geladen und auch ein paar Smalltalk-Dialoge einprogrammiert. Während seiner Reise wird Hitchbot langsam aber sicher zu einer Berühmtheit. Kanadische Fernsehsender berichten über den kleinen Roboter. Überall, wo Hitchbot auftaucht, erkennen ihn die Menschen, freuen sich, machen Fotos mit ihm. Und auch in den sozialen Medien verfolgen die Menschen seinen Weg.
Uns haben auch viele erzählt, zum Beispiel, dass über den ganzen Sommer war Hitchbot Teil ihrer Tagesroutine. Wir sind morgens aufgestanden, haben Kaffee getrunken, erstmal geschaut auf der Landkarte, wo ist Hitchbot jetzt? Sind ein paar neue Bilder von Hitchbot da?
Auf dem Weg nach Westen bekommt Hitchbot eine Einladung der First Nations, so nennen sich die kanadischen Ureinwohner. Er darf an einem Powwow teilnehmen, einem rituellen Treffen. Hier wird gesungen und getanzt. Der Roboter ist Ehrengast. Die kanadischen Ureinwohner verpassen ihm einen neuen Beinamen, Bia Kukwe. Übersetzt bedeutet das eiserne Frau. Frau?
Wir haben das viel diskutiert, welches Geschlecht soll Hitchbot haben. Er sieht ein bisschen eher männlich aus, maskulin, aber hat eine weibliche Stimme. Und ich glaube, die First Nations fanden das von der Stimme her eben auch sehr wichtig und haben aber auch gesagt, dass einmal Hitchbot erzählt hätte, er hätte einen Freund, von daher einen Boyfriend. Und deswegen haben sie jetzt das einfach mal dann festgelegt.
Beim Powwow treffen Seb und Kim Leeson den Roboter zum ersten Mal. Die beiden kommen aus Belgien, sind Anfang 30 und bereisen Kanada mit einem Mercedes-Kleinbus, den sie zum Wohnmobil umgebaut haben. Ein Fernsehbericht über Hitchbot hatte sie auf die Idee gebracht, den Roboter auch selbst mal mitzunehmen. Beim Powwow klappt es noch nicht, da hat ihn sich nämlich schon jemand anders gesichert. Aber kurz darauf trifft das Paar wieder auf Hitchbot. Diesmal nehmen sie ihn mit. Die erste Überraschung, als sie ihn auf den Beifahrersitz des Vans hiefen: er wiegt mehr als gedacht, sagt Kim.
He was actually quite heavy. He was heavier than I thought.
Weil der Van nur zwei Sitzplätze hat, muss Kim ab jetzt hinten im Wohnraum sitzen. Seb fährt. Eine weitere Überraschung: der Roboter ist sehr still. Er schweigt. Das liegt daran, dass er keine Energie mehr hat. Und sein Stromkabel für den Zigarettenanzünder passt leider nicht in den Anschluss des europäischen Wagens, sagt Seb.
So anyway, we couldn't give it any power at all.
Am ersten Tag konnten wir leider nicht mit dem Roboter sprechen. Er saß dann einfach nur da.
Am nächsten Tag steuern die beiden ein Fastfood-Restaurant an und fragen, ob sie den Roboter dort an eine Steckdose anschließen dürfen, um den Akku aufzuladen. Kein Problem, sagen die Mitarbeiter.
Ich weiß noch genau, was das Erste war, das der Roboter gesagt hat. Kim und ich haben uns gerade unterhalten, ich weiß nicht mehr genau worüber. Sie hatte jedenfalls gerade ein Argument gebracht und dann ist der Roboter aufgewacht. Und das Erste, was er sagt, ist: das stimmt nicht.
That's not true.
So yes, we had a big laugh.
Ungefähr 900 Kilometer weit nehmen Seb und Kim Hitchbot in ihrem Wohnwagen mit. Dann trennen sich ihre Wege. Sie setzen ihn am Straßenrand ab. Allerdings fühlen sie sich inzwischen schon ein bisschen für den kleinen Roboter verantwortlich. Deshalb stellen sie sich mit ihm zusammen an die Straße und warten, bis jemand anhält, um ihn mitzunehmen. Es dauert nicht lange. Nach 20 Minuten stoppt ein Auto mit drei Männern darin. Sie übernehmen Hitchbot sehr gerne. Auch sie haben schon von ihm gehört.
I think it's the most famous hitchhiker in Canada.
I think in the world.
Durch Alberta geht die Reise weiter, dann British Columbia. Das ist die westlichste Provinz von Kanada. Nicht mehr weit bis Victoria auf Vancouver Island. Seit zwei Wochen ist der Roboter inzwischen unterwegs. Aber jetzt ist für Hitchbot erstmal Party angesagt. Ein paar Spaßvögel schleppen ihn mit zu einer Hochzeitsfeier. Hitchbot wird zur Attraktion des Abends. Alle wollen Fotos mit ihm machen. Und während Kyle und Julie, das Hochzeitspaar, eine Rede halten und ihren Freunden fürs Kommen danken, meldet sich Hitchbot zu Wort, dessen Spracherkennung offenbar ein Stichwort aufgeschnappt hat. Hitchbot sagt:
I like to make friends.
Später am Abend heißt es dann ab auf die Tanzfläche, Arm in Arm mit seinen neuen Freunden. Für die letzte Etappe der Reise hat sich Steve Sweeshalt etwas Besonderes einfallen lassen. Steve ist 49 Jahre alt, Filmemacher und gehört auch zu den First Nations. Er möchte Hitchbot einen ehrenvollen Empfang in Victoria bereiten, nach Tradition der Ureinwohner. Vorher nimmt er ihn aber erst ein paar Tage mit zu sich nach Hause. Seine Kinder, 2 und 5 Jahre alt, freuen sich über den neuen Mitbewohner. Die weite Reise hat Hitchbot verändert. Viele, die ihn mitgenommen haben, haben sich auf dem Roboter verewigt. Sie haben darauf unterschrieben, ihn mit Stickern beklebt oder ihn mit Ohrringen oder Federn behängt. Überhaupt sieht Hitchbot inzwischen etwas mitgenommen aus.
Ein paar Teile waren lose. Ich habe dann versucht, mit festem Klebeband so viel wie möglich wieder festzumachen.
Außerdem vermutet Steve, dass auch Hitchbots geistige Fähigkeiten im Laufe der Reise etwas nachgelassen haben.
Der Roboter hat ja eine Spracherkennung. Aber nach 6000 Kilometern unterwegs hat er wohl einen leichten Schlag weg. Auf die Frage, wie geht es dir, hat er nämlich manchmal so etwas geantwortet wie: magst du mich? Oder was ist deine Lieblingsfarbe? Andererseits war er aber manchmal auch ganz klar. Wenn man ihn zum Beispiel gefragt hat, wohin reist du? Dann hat der Roboter geantwortet: ich fahre nach Victoria.
Für den Empfang in Victoria hat Steve ein langes Kanu organisiert, in das 11 Männer hineinpassen. Hitchbot sitzt vorne, alle anderen paddeln und bringen ihn so von der Bucht aus in den Hafen von Victoria.
Dort gab es eine Willkommensparty. Zwei Ureinwohnervölker waren da in ihrer traditionellen Kleidung. Sie haben gesungen und getanzt und Hitchbot willkommen geheißen.
Steve hat den Roboter mittlerweile richtig lieb gewonnen.
Ich habe fast eine Woche gebraucht, um alles zu organisieren. Und am Ende dachte ich dann schon, meine Güte, ich werde diesen Eimer voller Bolzen wirklich vermissen. Es war schon ein kleiner Verlust, als ich Hitchbot dann wieder abgeben musste.
Endlich angekommen. Mehr als 6000 Kilometer von Halifax bis Victoria, quer durch Kanada. Hitchbot hat ein paar Schrammen abbekommen, aber ansonsten geht es ihm gut. Oder ihr, wie die kanadischen Ureinwohner wohl sagen würden. Experiment geglückt, findet seine Schöpferin Frauke Zeller, die ihn in Victoria zum ersten Mal seit seiner Abreise wieder sieht. Die Grundfrage lautete am Anfang: Können Roboter Menschen trauen? Im Fall von Hitchbot offenbar schon. Viele Menschen haben den hilflosen Roboter mitgenommen. Aber was sich auch gezeigt hat, Hitchbot hat nicht nur die Kluft zwischen Menschen und Maschinen überwunden, sondern auch Menschen zusammengeführt.
Was ich auch interessant fand, war, das hat jemand gesagt am Anfang, der mitgenommen hat, gut, die Unterhaltung klappt nicht immer so toll, ist letztendlich aber lustig. Und was er persönlich am besten fand an Hitchbot war, dass Hitchbot ihn mit anderen Menschen zusammengebracht hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Technik, die letztendlich Menschen zusammenbringt.
I like to make friends. Michael Bödecker über einen Roboter auf Reisen.
D-Radio Wissen 100.
So, fast 100 Minuten waren wir jetzt unterwegs in der 100. Für die Geschichten vielen Dank an Hannah Ender mit der Story von Pippa Bocker, die großes Vertrauen hatte, aber ihre Reise nicht überlebte. Danke an Insa Backe und die letzte Reise von Tante Anne. Danke an Anna Kohn, die im Bulli um die Ostsee gepäst ist. An Michael Bödecker, der uns Hitchbots Abenteuer erzählt hat. Danke auch an Wolfgang Schiller und Lena-Lotte Stärk in der Redaktion. Danke an Max Burbach in der Technik und Julia Rosch online. Euch ein schönes Wochenende, ob auf der Party, beim Wodka, unterwegs oder wo auch immer. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Die Reise war eine Kunstaktion, in der sie bis nach Jerusalem trampen wollte.
Also ich habe selber nie getrampt und zwar deswegen, weil mir eine Geschichte von meiner Mutter immer im Kopf geblieben ist. Die ist als junges Mädchen auch viel getrampt. Das war ganz normal für sie, unterwegs zu sein. Und ist auch selber mal in eine ungute Situation gekommen, wo in einer Kiesgrube ein Mann sie anfassen wollte. Sie ist dann schnell rausgerannt, weggerannt aus dem Auto und alles ist gut gegangen. Aber diese Geschichte ist mir irgendwie echt so im Gedächtnis geblieben, dass ich mich selber nie an den Straßenrand gestellt habe und einen Daumen rausgestreckt habe. Aber eigentlich ist es doch scheiße, dass man das als Frau nicht machen kann.
Ich hole einen Block, zeichne eine Ziege und das Auto und schließlich lacht die alte Frau und nickt. Als wir in Litauen waren und da die echt bekloppteste Tagesaufgabe erfüllt haben, da haben wir am Ende der alten Frau eine Flasche Schnaps und Schokolade geschenkt, weil wir gar nichts anderes dabei hatten. Und die hatte ihren einen Fuß dick eingewickelt, so in Verbände. Und die Alex hat noch zu ihr gesagt, gute Besserung. Und dann sagt diese Frau plötzlich, ja, der Zucker. Und ich bin fast hinten übergekippt und die Alex meinte sofort, ach so, sie haben Diabetes. Und ich war so geflasht, dass diese Frau mitten in Litauen im Nirgendwo einfach so ein deutsches Wort verwendet hat. Und auch, ich war so gerührt davon, dass sie uns einfach geholfen hat, obwohl wir zwei total wildfremde Frauen waren, die plötzlich an ihrer Haustür geklingelt haben und sie hat uns einfach weitergeholfen. Das hat mich total gerührt.
Hello, I am Hitchbot.
Also für meine Geschichte über diesen trampenden Roboter, den Hitchbot, hätte ich natürlich eigentlich auch noch gerne mit dem Roboter selbst gesprochen. Also das geht ja theoretisch per Spracherkennung und der hat so eine Software, mit der er auch sich ein bisschen unterhalten kann. Allerdings zu dem Zeitpunkt ging das leider nicht, haben mir seine Macher gesagt. Da konnten sie ihn leider nicht ans Telefon holen, weil er da gerade in einem Museum stand als Ausstellungsstück. Und sie haben mir dann noch erzählt, das geht auch für ihn so weiter. Also er ist demnächst auf Tour durch verschiedene Galerien und dann ist er bald auch noch in die USA eingeladen, in Silicon Valley und wird da nochmal vorgestellt. Also sprich, der Roboter reist weiter, aber dann wahrscheinlich nicht mehr als Anhalter, sondern ich vermute eher erster Klasse.
Ja, und da kam ja noch dazu, Fienchen war ja auch in Trauer.
Das stimmt.
War ja Annes Hund eigentlich und du hast sie ja buchstäblich geerbt.
Das war krass. Sie hat mich auf dem Sterbebett gebeten, Insa, kannst du nicht bitte Fienchen nehmen, bitte nimm sie doch. Und ich holte Luft, um zu sagen, nein. Aber das habe ich dann doch nicht gewagt. Und ich habe einen Beruf, in dem man keinen Hund haben kann eigentlich. Und dieser Hund kann auch nicht alleine zu Hause bleiben. Es ist quasi unmöglich für mich, einen Hund zu haben. Ich habe auch nicht die Wohnung dafür. Ich habe keine Familie, die da auf den Hund aufpasst. Aber jetzt habe ich den Hund. Jetzt habe ich Fienchen. Und jetzt ist Fienchen auch schon eine Oma. Und mein allerbester Freund.
D-Radio Wissen.